ARD Sounds.
Gemeinsam mit der Ukraine Waffen entwickeln. Das sind die Pläne des Bundesverteidigungsministers.
Tag der Pflege. So wird nach Lösungen für den Fachkräftemangel gesucht.
Und Eisheilige. Was ist dran an der alten Wetterweisheit?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Moin aus Hannover und natürlich auch aus Köln. Julia Barth und Moritz Zacho sind hier am Dienstag, den 12. Mai.
Guten Morgen.
Mehr als 4 Jahre geht Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine jetzt schon. Das sind gut 4 Jahre, in denen die Ukraine viel militärisches Gerät und auch Geld bekommen hat. Zum Beispiel von uns hier in Deutschland. Und das Geld hat das Land genutzt, kann man sagen. Denn die Ukraine hat sich damit nicht nur gegen russische Angriffe gewehrt, sondern ist inzwischen auch zu so einer Art Experte für die Entwicklung von Drohnen geworden.
Gilt sogar inzwischen als weltweit führend im Kampf mit Drohnen. Das war mir ehrlicherweise gar nicht so bewusst. Aber liegt natürlich auch irgendwie nahe, dass sie über die Zeit viel dazu gelernt haben in dem Bereich. In so einem Krieg heute spielen Drohnen eine zentrale Rolle. Die kann man für ganz unterschiedliche Dinge einsetzen. Unter anderem geben sie eben die Möglichkeit, dass man Waffen unbemannt ziemlich weit schicken kann. Und dieses Know-how will auch Deutschland nutzen. Deshalb haben die Regierung in Berlin und die Regierung in Kiew schon im April beschlossen, da enger zusammenzuarbeiten. Und gestern ist der Verteidigungsminister Boris Pistorius in die Ukraine gereist, um das Ganze noch ein bisschen konkreter zu machen.
Wie schon öfter, wenn wichtige Politiker in das Kriegsland reisen, war das vorher geheim. Wir haben das also erst erfahren, als er angekommen ist. Und da hat er unter anderem auch den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky dann getroffen, Pistorius, und mit ihm dann darüber gesprochen, dass Deutschland und die Ukraine in Zukunft zusammen Waffensysteme entwickeln wollen.
Da geht es vor allem um Waffen, die weit schießen können. Im Militärfachsprech heißt das Deep Strike. Und das sind dann eben so unbemannte Systeme, die nicht nur an der Front genutzt werden können, sondern mit denen man auch Ziele im Hinterland des Gegners angreifen kann. Die Ukraine macht das schon mit Angriffen zum Beispiel auf russische Ölraffinerien. Die europäischen NATO-Länder sind da bisher noch nicht so gut ausgestattet mit.
Boris Pistorius sagt, da gibt es Fähigkeitslücken, das ist nochmal so ein Militärfachwort, die müssten schnell geschlossen werden und dabei könnten eben Erfahrungen aus der Ukraine helfen. Und mit dieser engeren Partnerschaft im Militärbereich und der Kooperation bei der Entwicklung von Waffen will die Bundesregierung zum einen dafür sorgen, dass sich die Ukraine gut verteidigen kann. Am Ende, so hat es Pistorius gestern gesagt, geht es aber auch darum, Europa als Kontinent sicherer zu machen.
Für diese Zusammenarbeit will die Bundesregierung auch Firmen mit ins Boot holen, die sich mit Militärgerät auskennen. Die Firma Diehl Defence zum Beispiel, die sitzt am Bodensee und die soll Drohnen mit unterschiedlichen Reichweiten produzieren. Und es ist auch verabredet worden, dass Deutschland und die Ukraine zusammen neue Unternehmen gründen und die beiden Länder so gemeinsam tausende Drohnen bauen. Und damit das nicht alles aus Steuergeld bezahlt wird, sucht die Bundesregierung gerade nach privaten Geldgebern, die in solche Gemeinschaftsunternehmen investieren wollen, für die das also eine interessante Geldanlage ist.
Was ist das Ziel des Ganzen? Das haben wir gerade schon kurz erwähnt. Europa und die Ukraine sollen militärisch ausgestattet sein, um sich wehren zu können. Und ganz konkret die Position der Ukraine zu stärken, sollte es irgendwann doch mal zu Friedensverhandlungen mit Russland kommen, damit die Ukraine da eben eine bessere Verhandlungsgrundlage hat.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat ja gerade am Wochenende gesagt, er glaubt, die, Zitat, Angelegenheit neigt sich dem Ende zu. Damit meint er den Krieg. Und er wäre auch zu direkten Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten bereit. Allerdings sollte der dafür nach Russland kommen.
Da wird es dann aber auch schon wieder unwahrscheinlich, dass solche Gespräche tatsächlich stattfinden. Boris Pistorius hat den Vorschlag als Täuschungsmanöver bezeichnet. Solche Angebote hat Putin nämlich immer mal wieder gemacht und Pistorius glaubt nicht daran, dass das wirklich ernst gemeint ist. Er sagt, wenn Putin das ernst meinen würde, dann könnte er einfach ohne Bedingungen zu Verhandlungen einladen oder eben einfach seine Truppen abziehen.
Putin hatte ja auch vorgeschlagen, dass Gerhard Schröder bei solchen Verhandlungen vermitteln könnte. Der ehemalige Bundeskanzler ist mit Putin sehr eng. Die beiden gelten als Freunde. Das hat Schröder hier in Deutschland schon viel Kritik eingebracht. Und zum aktuellen Vorschlag haben jetzt auch mehrere Politiker aus Deutschland, aber auch aus der EU schon gesagt, das sehen wir nicht, dass Gerhard Schröder da mit am Tisch sitzt. Da sind wir ganz klar dagegen.
Unsere Kurznachrichten.
In Hamburg haben Spezialkräfte der Polizei einen 17-Jährigen festgenommen, weil er einen Sprengstoffanschlag vorbereitet haben soll. Mögliche Ziele seien ein Einkaufszentrum oder eine Polizeiwache gewesen. Die Ermittler sagen, dass der 17-jährige Syrer durch die islamistische Terrormiliz IS zu den Plänen inspiriert wurde.
Viele Musikerinnen und Musiker haben einen offenen Brief an die Bundesregierung unterschrieben. Sie fordern, dass der Zweitmarkt für Tickets gesetzlich reguliert wird und dass gewerbliche Anbieter bei einem Weiterverkauf der Tickets maximal 25% obendrauf schlagen dürfen. Unter den Künstlerinnen und Künstlern, die unterzeichnet haben, sind die Toten Hosen, Nina Tschuba, die Ärzte, Annen-Mai Kantereit, Icky Mell und Kraftklub.
Eine neue KI könnte den Tod von vielen Labormäusen verhindern. Die Technik wurde von Experten der Goethe-Universität Frankfurt, der Philipps-Universität Marburg und des Fraunhofer-Instituts entwickelt. Es funktioniert so, dass die KI die gesammelten Daten aus Tierversuchen nutzt und dann neue Daten ausrechnet, ohne dass noch mehr Tiere bei Tests sterben müssen. Und dadurch könnten dann künftig bis zu 50% weniger Versuchstiere benötigt werden.
Und erstes Halbfinale heute Abend beim Eurovision Song Contest in Wien. In dieser Runde tritt auch Israel an. Da gab es im Vorhinein Proteste, dass Israel dabei ist, wegen des Vorgehens im Gazakrieg. Deutschland ist als eins der großen Länder direkt fürs Finale am Samstag gesetzt und muss sich nicht in einem der Halbfinals heute oder Donnerstagabend qualifizieren.
Lasst uns mal zusammen einen Cocktail mixen, der uns allen am Ende mit Sicherheit nicht schmeckt. Die erste Zutat, die wir dafür brauchen, ist Pflegebedürftigkeit. Jeder von uns braucht an irgendeinem Punkt in seinem Leben, nämlich sehr wahrscheinlich einmal Pflege. Deswegen ist das auch die Grundzutat für unseren Cocktail. Und die nächste Zutat ist dann knappes Personal. Und zeitgleich schütten wir noch mit rein, dass es immer mehr Pflegebedürftige gibt. Und diesen Cocktail garnieren wir dann mit einer Zutat, dass fast jede zweite Pflegekraft in Europa mit dem Gedanken spielt, aufzuhören.
Das ist wirklich ein Mix, der nicht schmeckt. Ist aber Realität, muss man sagen, vor der die Pflege jeden Tag steht. Laut Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft haben im vergangenen Jahr mehr als 33.000 Pflegefachkräfte gefehlt. Und heute am Internationalen Tag der Pflege gibt's viele Ideen, damit sich die Situation verbessert. Aber man muss auch sagen, es gibt keine einfache Antwort auf dieses komplexe Problem.
Ja, erstmal geht es darum, mehr Menschen zu finden, die in der Pflege arbeiten wollen. Da gibt es auch schon ganz viele Programme und auch Firmen, die ganz gezielt Fachkräfte aus dem Ausland holen. Dieses Jahr hat Deutschland zum Beispiel ein Abkommen mit Indien geschlossen. Heute ist es so, dass fast jede fünfte Fachkraft in der Alten- und Krankenpflege eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.
Und dann geht es auch darum, den Beruf an sich nochmal attraktiver zu machen, zum Beispiel durch ein Studium. Es gibt auch schon viele Hochschulen quer durch Deutschland verteilt, die Pflegewissenschaft anbieten, in Dresden zum Beispiel, aber auch in Erfurt oder in München. Und da in München, da ist Monika Schaffner Professorin.
Es wird immer bekannter, dass Pflege auch ein Studium ist, dass Pflege ein Beruf ist, in dem man auch Karriere machen kann. Bis hin zum Master, zur Promotion, bis hin zur Professur. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Problem ist bloß, es gibt nicht genug Studienplätze und auf dem Arbeitsmarkt gibt es dann auch nicht genug Jobangebote für Pflegekräfte mit Hochschulabschluss. Das kritisiert der Deutsche Pflegerat. Und bei diesen Arbeitsplätzen mit Hochschulabschluss, da geht es dann zum Beispiel um Jobs auf Management-Ebene. Also die schreiben dann zum Beispiel Pflegekonzepte für eine Einrichtung.
Das ist also die eine Aufgabe, vor der die Pflege steht. Menschen für die Arbeit in der Pflege begeistern und auch genug Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten schaffen. Dann ist dann noch die Aufgabe, Menschen im Job auch zu halten. Wir hatten ja erwähnt, dass ganz viele darüber nachdenken, wieder aufzuhören.
Das liegt an viel Stress, zum Beispiel durch Schichtdienste und Wochenendarbeit, zu geringer Bezahlung und fehlender Wertschätzung. Viele haben auch einfach Probleme, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen, weil in der Pflege ja auch häufig gesagt wird, dass es schwer ist, flexible Arbeitszeiten umzusetzen.
Bei mir in Nordrhein-Westfalen gibt es eine Klinikgruppe, die dafür eine Lösung gefunden hat und flexible Arbeitszeiten anbietet. Die Knappschaftkliniken fahren seit 3 Jahren das Modell, dass Eltern alle Schulferientage im Jahr frei nehmen können, wenn sie bereit sind, auf rund 13% ihres Lohns zu verzichten. Gerade in Ferienzeiten ist Kinderbetreuung für viele ja ein großes Thema.
Klaus Böckmann ist Pflegeleiter der Knappschaftkliniken in Dortmund und er sagt:
Wir erleben, dass Mitarbeiter sagen, die eine Teilzeitstelle haben, gerade alleinerziehende Mütter, haben wir mehrere erlebt, die gesagt haben, dadurch, dass ich die Kinderbetreuung über alle Ferien geregelt habe, kann ich meine Stelle eigentlich wieder aufstocken.
Okay, also Mütter können außerhalb der Ferienzeiten dann wieder mehr arbeiten, sagt er. Das Arbeitsmodell, das gilt aber auch für alle anderen, also auch für Pflegekräfte ohne Kinder.
Ja, finde ich auch nochmal wichtig. Und Klaus Böckmann sagt auch, es ist jetzt nicht so, dass alle die kompletten Ferienzeiten frei haben wollen. Also er hat da nicht unbedingt einen Engpass, aber es gibt wohl viele, die das gerne nutzen. Und deswegen arbeiten auch schon 4 Kliniken in Nordrhein-Westfalen auf diese Weise.
Es gibt aber auch über NRW hinaus noch mehr Knappschaftkliniken in Deutschland und die wollen das jetzt auch alle einführen.
In diesem Jahr ist geplant, dass in allen Knappschaftskrankenhäusern in Deutschland das umgesetzt werden soll. Wir erleben auch eine große Nachfrage insgesamt aus ganz Deutschland. Ob das Berlin war, Hamburg war, aus Aachen, aus dem süddeutschen Raum. Wir haben schon Anfragen gehabt aus Österreich, aus Süditalien, von Menschen, die wissen wollten, wie wir das umsetzen.
Der Pflegeleiter sagt auch, es gibt Menschen, die auf ihn aufmerksam werden und sich dann direkt bei ihm bewerben, weil sie auch in so einem flexiblen Modell arbeiten wollen.
Uns ist natürlich klar, dass die großen Probleme in der Pflegewelt jetzt nicht durch so ein simples Modell mit flexiblen Arbeitszeiten gelöst werden, aber das könnte zumindest mal eine Lösung sein, über die heute am Internationalen Tag der Pflege nochmal nachgedacht wird.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, über das euch zwei Städter wie wir richtig gut aufklären können. Aber zum Glück können wir ja recherchieren. Und deswegen können wir euch sagen, wir sind gerade mittendrin in den Eisheiligen. Eine Bauernregel besagt, vom 11. bis zum 15. Mai sind das die Tage mit dem letzten möglichen Nachtfrost. Und das bedeutet jetzt für alle Hobbygärtnerinnen und Gärtner, wenn es nach der Bauernregel geht, dann solltet ihr euer Gemüse erst danach einpflanzen, weil es sonst kaputt frieren kann.
Wissenschaftlich belegen lässt sich so eine Bauernregel zwar nicht. Ob und wann ihr bei euch im Garten oder auf dem Balkon lospflanzt, müsst ihr am Ende also selber abschätzen, weil eine Garantie, dass es nach dem 15. Mai dann keinen Nachtfrost mehr gibt, die kann euch niemand geben. Auch Klimatologe Lothar Bock nicht.
Wenn man sich allein die letzten 100 Jahre anschaut, wo wir durchgängige Messdaten haben, dann sieht man schon, okay, Spätfröste gibt's im Mai. Immer wieder mal, allerdings sind die zufällig verteilt. Also die tauchen manchmal wirklich zu den Eisheiligen auf, manchmal sind sie eher am Monatsanfang, manchmal zwar seltener auch am Monatsende.
Lothar Bock arbeitet beim Deutschen Wetterdienst im Klimabüro in München, aber irgendwie ist dann ja doch immer was dran an so Bauernregeln. Ne? Mhm. Das liegt dann aber wohl eher daran, dass Landwirte jahrelang das Wetter beobachtet haben und auf ihre Erfahrung vertrauen. Und, das sagt der Klimatologe, so ganz falsch liegen die Landwirte damit auch gar nicht.
Meine Erkenntnis und auch die des Deutschen Wetterdienstes ist die, dass die Wetterlagen eigentlich über die letzten 60 bis 70 Jahre sich nicht wesentlich verändert haben.
Fakt ist aber auch, mit dem Klimawandel steigen auch die Durchschnittstemperaturen und das bedeutet, Fröste im Mai werden immer seltener. Mit anderen Worten, irgendwann lässt sich der Mythos mit den Eisheiligen wahrscheinlich dann nicht mehr so richtig halten.
Wir merken das aber auch heute schon, dass die Temperaturen immer früher im Jahr milder werden. Ich muss jetzt zwar sagen, ich heute Morgen auf dem Fahrrad habe das nicht gemerkt. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass der Frühling mittlerweile einfach früher losgeht als noch vor wenigen Jahrzehnten. Obstbäume beginnen früher zu blühen und wenn dann doch nochmal später der Frost kommt, dann trifft das die Natur in einer ziemlich verletzlichen Phase.
Ja, habe ich gerade bei mir auf dem Balkon gedacht. Da habe ich so ein kleines, tapferes Apfelbäumchen stehen. Das hat vor 4 Wochen schon in voller Blüte gestanden und da dachte ich noch, hoffentlich friert mir das nicht nochmal kaputt. Die Blüten von Obstbäumen sind da auch besonders empfindlich und Gartenpflanzen, die gerade mal ein Jahr alt sind, also der traditionelle Ratschlag ist nicht überholt. Empfindliche Pflanzen wie Tomaten, Gurken oder Zucchini sollten vielleicht dann doch erst Mitte, Ende Mai gepflanzt werden.
Ja, und für alle, die noch mehr klugscheißern wollen, kommt jetzt noch der meteorologische Hintergrund. Durch die Frühlingssonne erwärmt sich die europäische Landmasse schneller als der Ozean. Solche Temperaturunterschiede lassen dann Tiefdruckgebiete entstehen. Wenn kalte Luft aus den Polargebieten nachströmt, kann es dann besonders in wolkenlosen Nächten richtig eisig werden.
Das Ergebnis ist dann Bodenfrost, auch wenn es am Tag vorher noch fast sommerlich war. Dieses Phänomen treibt aber nicht nur Hobbygärtner zur Verzweiflung, sondern auch alle, die morgens vor dem Kleiderschrank überlegen, was sie anziehen. Wie wir zwei zum Beispiel heute früh.
Wie wir, genau. Haben wir uns jetzt hoffentlich alle gemerkt mit den Eisheiligen, ne? Und ich habe noch ein Sprichwort rausgesucht. Trinkt der Bauer und fährt Traktor, wird er zum Gefahrenfaktor.
Der ist so schlecht, dass er schon wieder gut ist.
Ach, siehst du?
Machen wir lieber mal weiter. Wir möchten euch nämlich noch einen Podcast empfehlen, der alle interessieren wird, die sich fragen, wo sind eigentlich 10 Milliarden Euro aus der Staatskasse hin?
Es geht dabei um den größten Steuerskandal in der deutschen Geschichte. Den Namen habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Cum-Ex. Passenderweise heißt der Podcast, der die Hintergründe beleuchtet, Inside Cum-Ex, Jagd auf die Steuermafia.
Mein WDR-Investigativkollege Massimo Bognani hat dazu recherchiert. Er ist den Schlüsselpersonen so nahe gekommen wie nie zuvor und deswegen kann er Fragen beantworten wie, wo ist das Geld? Ist der Milliardenraub gestoppt und welche Rolle spielt der Staat in der ganzen Geschichte? Statt in Kitas, Straßen oder den Nahverkehr sind die Steuermilliarden nämlich in die Taschen von Millionären und Milliardären geflossen.
Inside Cum-Ex, den Podcast über Macht, Milliarden und einen der größten Finanzskandale Europas, hört ihr jetzt in ARD Sounds und natürlich auch überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Und uns hört ihr morgen wieder an gewohnter Stelle. Macht euch einen schönen Tag.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.